herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast namens Lass es raus. Drei Mütter, drei Generationen, ein Podcast, keine Ratschläge. Das ist der Name und das ist heute auch unser Motto hier. Auf die Idee sind wir gekommen, als ich Pia Frey, die Gründerin von Epinary und damals noch hochschwanger, und Anna von Münchhausen, ihre Mama, ehemals Tech-Chefin bei der Zeit und heute Buchautorin, als ich die beiden interviewt habe Ende 2020 und wir über die Frage sprachen, wie bereiten wir uns auf das Ungewisse vor. Es machte mir damals so viel Spaß, mit diesen beiden Frauen über das Mama-Sein zu sprechen und wie man Dinge vielleicht anders macht, als andere sie von einem erwarten, dass wir auf die Idee kamen. Daraus machen wir jetzt einen regelmäßigen Podcast. Pia hat ihre Tochter Mathilda bekommen Ende des Jahres und Anna durfte sie auch schon sehen. Und wir sprechen in dieser Folge über die Geburt, über das Thema Geburt. Warum wir uns vielleicht als Frauen manchmal gar nicht so trauen zu schreien, warum Schreien wichtig ist und wie wir uns generell so verhalten, wenn wir da im Kreißsaal sind. Und wie das damals bei Anna war, als sie Pia zur Welt gebracht hat oder auch ihren Sohn, wie das bei mir war, wie es jetzt bei Pia selbst war. Und es wird gelacht, es wird ernst, es wird, ja, ich hoffe, einfach sehr ehrlich. Und eins soll dieser Podcast auf gar keinen Fall euch sagen, wie irgendwas zu laufen hat, sondern es sollen einfach nur Ideen, Inspirationen sein und Geschichten von drei Frauen, drei Generationen. Und hoffentlich habt ihr eine gute Zeit damit. Das würde uns sehr freuen. Viel Spaß bei unserem Gespräch.
Ich muss auch dazu sagen, dass jetzt gerade Mathilda vor meiner Brust schläft und aber möglicherweise aufwachen wird. Dann müssen wir kurz unterbrechen und ich muss sie am Busen knebeln.
Am Busen knebeln. Das ist doch schon ein schöner Einstieg. Hallo Pia, hallo Anna.
Hallo. Ich möchte gleich mal zum Einstieg sagen, das habe ich mit Pia nicht gemacht, sie am Busen zu knebeln.
Wie geht denn am Busen knebeln, Pia?
Es gibt einfach im Moment in meinem Leben drei Problemlösungsstrategien. Das ist Brummen und Schunkeln und Busen. Und Busen heißt einfach, jede Art von Unzufriedenheit mit Milchfluss zu befriedigen, zu stillen. Und das ist so eine zwiespältige Sache, weil sie tatsächlich immer ruhig wird, wenn man ihr den Busen in den Mund hält. Aber natürlich in der Form dann auch abhängig wird von Busen. Ich habe mich aber auch gefragt, ob es passiert, dass ich jetzt diese drei Problemlösungsstrategien, Brummen, Schunkeln und Busen, auf dem passiert, dass ich die dann in meinen Arbeitsalltag wiederum auch versuchen werde zu integrieren.
Dass du bei Mitarbeitern deine Brust rausholst?
Also ich so, genau, in so komplizierten Feedback-Gesprächen, wenn man merkt, das läuft alles in die falsche Richtung, dann so beruhigend anfange zu brummen.
Oder den Hinterkopf deines Mitarbeiters so nimmst und in deinen Busen drückst. Oh, das wäre so witzig.
Also ich glaube, also in so manchen umnachteten Zuständen, die ich auch tagsüber habe, könnte es absolut passieren, dass ich da etwas im Kontext verwechsle.
Großartige Vorstellung. Sag mal, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du ja hochschwanger.
Ja.
Jetzt ist es raus. Magst du mal erzählen, wir haben extra nicht drüber gesprochen bisher. Wie ist es losgegangen? Wie ist es passiert? Wie fandst du das alles? Und dann möchte ich nachher unbedingt von Anna auch hören, wie es bei ihren Kindern war.
Als allererstes ist es das Beste, nicht mehr schwanger zu sein. Das finde ich fast noch besser, als das Baby zu haben.
Da muss man allen erzählen, die den Podcast vorher nicht gehört haben, dass du eine unfassbare Übelkeit hattest, ne? Von Anfang bis Ende.
Von Anfang bis Ende. Und im Krankenhaus habe ich noch rührend gekotzt. Und dann war es, also in dem Moment, wo sie raus war, ging es mir wieder gut. Körperlich. Ich bin danach so nach der Geburt so 10 Minuten später aufgestanden und es war so schön, wieder in meinem alten Körper zu sein. Es war alles, ich habe mich so energetisch gefühlt wie 8 Monate nicht. Und seitdem, auch wenn ich jetzt manchmal arschmüde bin natürlich, trotzdem ist dieses Körpergrundgefühl ist wieder zurück. Also das vor der Schwangerschaft und das ist wunderschön.
Das glaube ich. Ich würde das wirklich gerne mal von einem Hormonspezialisten erklärt haben, was sich da durch die Geburt derartig fix verändern kann, dass dieses grauenhafte Übelkeitsgefühl, was diesen armen Körper monatelang gequält und hin und her geworfen hat, innerhalb von einer so kurzen Zeit sich umdreht. Das ist ja faszinierend.
Ich glaube, wie gesagt, in dem Moment nach der Geburt war ich einfach high.
Ja, das ist das Beste.
Aus irgendwelchen anderen Hormonen. Und das hat dann sozusagen so die Transition überlagert von diesem Schwangerschaftshormon, was da abgebaut wurde währenddessen.
ganz viele Frauen haben das ja auch, dass sie vorher immer durch die Wohnung tigern und ihre Hebammen verrückt machen und denken, okay, jetzt geht's los, viel zu früh ins Krankenhaus fahren etc. War das bei dir auch so?
Nee, es war andersrum. Ich hatte so viele Geschichten davon gehört, von diesen frustrierenden Krankenhausfahrten, wo man dann da steht und sie sagen, nee, jetzt geht's doch mal schön nach Hause. Ja. Und das fand ich so eine beschissene Vorstellung, dass wir, glaube ich, relativ spät losgefahren sind. So dass ich so hier auf der Straße, es war am 26. Dezember, nachts um 3 so auf der Straße stand und so gebrüllt habe, weil es halt schon relativ fortgeschritten war, glaube ich.
Welche Tageszeit? Waren Menschen um dich rum?
Nee, es war mitten in der Nacht. Wir kamen so um 5, 6 im Krankenhaus an, also was noch später. Ich war so viel in der Badewanne davor, weil ich halt die ganze Zeit dachte, das ist es doch noch nicht.
Und die sagen ja, dass man, wenn man in die Badewanne geht, verstärken sich die Venen, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Genau, wenn es richtige Venen sind.
Aber darf ich noch mal kurz fragen, du hast sofort angefangen, in so einen Ich-schreie-es-einfach-raus-Modus zu gehen, wenn du da sagst, du standst auf der Straße, das finde ich ja mega.
Also. Das ist ein total interessantes Thema, weil ich damit niemand drüber geredet habe und einen interessanten Generationenunterschied, was das Schreien angeht, festgestellt habe. Ja, also ich konnte ehrlich gesagt ja gar nicht anders als schreien. Das ist so, also vielleicht hatte ich das auch verinnerlicht von so Schwangerschaftskursen, Hypnobirthing-Sachen, die ich vorher gelesen hatte, dass das... Ja. eine Kanalisation ist des Schmerzes. Mhm. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie man das zurückhält, was da an Schmerzgewalt aus einem rauskommt.
Ja, es gibt ja Kulturen, die dürfen ja gar keinen, da darf kein einziger Ton aus denen kommen bei einer Geburt.
Das ist so interessant, dass du sagst. Also ich war nämlich vorher im Krankenhaus mal für ein hier CTG.
Ja.
Und da habe ich diese Schreie aus den Kreissälen gehört.
Oh Gott.
Und ja, und das war wirklich, das war wie aus einer anderen Welt.
Ja.
So da im Wehenzimmer zu liegen und diese Schreie zu hören, war Wahnsinn.
Das ist so beängstigend, oder?
Ja,
ich lag da auch vor meiner ersten Geburt. Die haben so ein Atrium bei uns im Krankenhaus. Und Chrissy musste das Krankenhaus verlassen, weil es so lange gedauert hat, bis die Wehen ernsthafter wurden bei mir. Und ich lag da und hörte die über dieses Atrium alle brüllen. Und ich finde, da fühlst du dich doch, als wenn du gleich zu so einer Folterbank gebracht wirst.
Absolut.
Und dann ist es aber, und ich finde, das muss man allen sagen, die zuhören und gerade noch schwanger sind und keine Geburt hatten. Wenn du selber dann da drin bist, ist das total erleichternd zu brüllen. Hast du es auch so empfunden?
Absolut. Es muss ja irgendwo hin. Deswegen war ich von niemals überrascht. Da hatte ich mich von dieser Vorgeburtserfahrung und den Schreien erzählt. Und Mima, du meintest, dass das mich total überrascht hat, dass in Deutschland, ich dachte, hier wird gar nicht so sehr geschrien. Ich dachte, das eher in anderen Kulturkreisen. Und ich dachte, das ist ja voll rassistisch. So.
Uns deutschen Frauen gegenüber?
Nee. Also die primitiven anderen Völker, die schreien.
Ach so, weil
wir doch nicht. Das hat mir aufgestoßen.
Das hat ja Steffi gerade schon erwähnt, dass das tatsächlich auch, sag ich mal, in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich bewertet wird. Mhm. Zu der Zeit, als ich meine Kinder zur Welt brachte, war es eindeutig so, dass es sanktioniert wurde, darum zu schreien.
Crazy.
Ja.
Wie wurde einem das signalisiert?
Verbal. Aber es wurde einem vermittelt, naja, also wir haben hier natürlich auch schwangere Gebärende aus, sag ich mal, der Türkei oder aus fernen Ländern und denen gestatten wir auch zu schreien. Ja? Aber der Subtext war, hier mitten in Europa, in Hamburg, nein, da wirst du nicht als schreiende,
so seltsam.
Als Gebärende bitte sozusagen nämlich ein bisschen zusammen. Ja? Würde ich eindeutig sagen, dass das der Grundtenor war, was dir vermittelt wurde. Ich erinnere aber, dass ich auch geschrien habe, aber einmal ganz kurz nur. Wahrscheinlich auch, wie er sagt, in dem Moment nicht zu unterdrücken war. Aber da hatte ich schon den Gefühl, okay, dann ist aber auch gut. Das kannst du dir jetzt so einmal leisten und dann aber Schluss, ja?
Ach, und Anna, kam das auch so ein bisschen daher? Ich habe immer so Bilder vor Augen. Also meine Mutter hat, glaube ich, mit mehreren Frauen auch in einem Kreißsaal gelegen. Das war nicht so, in Anführungsstrichen, luxuriös wie heute, dass jede Frau ein Gebärzimmer kriegt, sondern dass es da teilweise auch einfach nur Vorhänge gab.
Ja, das stimmt. War das so? Ja, ich habe es so nicht erlebt, aber das war tatsächlich in sehr, sehr vielen Kliniken so, dass die Kreißsäle große Räume waren, in denen unterschiedliche Abteilungen durch Vorhänge abgetrennt waren und dass du ziemlich genau mitkriegst, was dann nebenan passiert.
Oh Gott.
Steffi, das war übrigens das Krankenhaus, in dem auch Angela Merkel zur Welt gekommen ist.
Das haben sie mir bei meinem Krankenhaus auch erzählt, Pia.
Das ist
ein Running Gag mit Merkel, oder was?
Das ist El im Krankenhaus.
Ja.
Ja, ja, okay, genau. Das ist
ach so, du meinst, wo Anna entbunden hat. Ja. Okay, ich dachte jetzt, in Berlin erzählen sie auch wieder, dass Merkel da geboren wurde. Ja, genau. Ich habe in dem Krankenhaus die Kinder auf die Welt gebracht, wo angeblich auch Frau Merkel geboren wurde, ja.
Und wo Pia auch geboren wurde.
Ja. Oh, wie schön, ja. Aber ich finde, also ich glaube, da hätte ich mich wahrscheinlich auch noch mehr so zusammengerissen, wenn dann es dann nur so Vorhänge gegeben hätte und hätte wahrscheinlich, also ich weiß noch, dass ich in den Kreißsaal kam und zu Chrissy gesagt habe, du, lass mal die Fenster zulassen, nicht, dass mich nachher jemand hört. Also bei der ersten Geburt war mir das noch total unangenehm zu schreien und bei Geburt 2 habe ich das Ding zusammengebrüllt, es war mir völlig egal, weil es so erleichternd war.
Aber ich finde das Wahnsinn, dass das Schreien sanktioniert wurde, weil das ist doch wirklich das ursprünglichste, natürlichste auf der Welt, dieser Vorgang. Und dass da eine Fasson gewahrt werden soll, ist für mich komplett aus der Welt. Also so
Wahnsinn. Naja, da würde ich auch mal einmal ganz kurz einhaken. Ich glaube natürlich, dass das Schmerzempfinden, jetzt egal, ob es um Geburten geht oder um andere Schmerzen, das ist eine hochindividuelle Geschichte. Und das, was der als unerträglichen Schmerz empfindet, sagt der andere, ja, das ist unangenehm, aber ich halte es gerade noch aus. Insofern finde ich, diese Sache muss geschrieben werden, ist vielleicht doch auch noch ein bisschen differenzierter zu sehen.
Aber Mima, also Geburt ist, glaube ich, nach jedem subjektiven Schmerzempfinden ein sehr schmerzhafter Prozess.
Ja, aber es gibt auch wirklich Frauen, ich weiß, was Mima meint, weil es ist so, das empfinden Frauen wirklich unterschiedlich.
Ja.
Und es gibt ja auch unterschiedliche Geburten, ne? Du kannst ja jemanden haben, der flutscht da einmal raus, dann kannst du Steißlage haben und so. Es gibt da tausende, nicht jede Geburt muss extrem schmerzhaft oder gar nicht schmerzhaft sein. Also da gibt es tausend Varianten. Das Einzige, also worum es mir geht, ich finde auch nicht jeder muss schreien bei einer Geburt. Es geht mir nur darum, zu sehen, wie sehr ich mich bei Geburt 1 zurückgenommen habe und wie viel selbstbewusster ich war bei Kind 2, wo ich auch immer klare Ansagen gemacht habe und gesagt habe, hier, mehr warme Tücher in meinen Schritt, weil ich das so angenehm fand. Die haben ja diese vorgewählten Tücher für die Babys, wenn sie dann rauskommen. Und ich fand das so angenehm, das zu haben. Was meinst du, Anna?
Wie noch eine kleine Wärmflasche.
Ja, genau. Und das hätte ich mich niemals getraut bei der ersten Geburt.
Total, du hattest auch davor erzählt, dass du deinem Mann irgendwie 2 Anweisungen gegeben hattest. Eine war einfach nur, dir zu sagen, du machst das sehr gut. Und genau das hat ich meinem Freund auch gesagt, du musst dir einfach die ganze Zeit sagen, dass ich das richtig gut mache. Das ist alles, was ich brauche.
Das war das Beste in der Geburtsvorbereitung, finde ich, dass man einfach ehrlich sein soll zu sich selber, wie man so tickt. Und wenn man einfach über Lob tickt. Und das Zweite, was ich dir ja gesagt hatte, bei mir war total wichtig, dass sie mir sagen, es ist gleich vorbei. Gleich hast du es geschafft und du machst es denn. Sensationell.
Ja.
So, das sind meine beiden Trigger. Und das Lustige war, bei Geburt Nummer 2 meinte ich dann, okay, wie viel Wehen noch? Ich meine, wer soll dir sagen können, wie viele Wehen? Also, so. Und dann sagte die Hebamme, ja, so 10. Und ich so, nee, höchstens 8. Ich mache höchstens 8 noch. Und dann hörte ich sie so nur sagen, genau. Okay, alles klar, dann nur 8. Weißt du, so, wo man so denkt, nee, ist klar.
Ich hatte, bei mir war, also war das am Ende, es ging alles relativ schnell, so. Ich glaube, insgesamt 5,5 Stunden. Und am Ende ging es dann aber eine Zeit lang nach dieser PDA dann nicht mehr voran.
Die konntest du noch kriegen? Okay.
Ja, ja, genau. Wurde mir sogar gesagt, dass man die eigentlich bis zum Ende bekommen könnte. Aber mich hat die total ausgenockt.
Das ist eine Lüge, sage ich euch.
Ja?
Ich habe gesagt, hier, ich will eine PDA. Und die so, ah, ist leider zu spät, es kommt. Ja, und ich so, von dem Spruch hatte ich immer
Ja, davor wurde ich auch gewarnt. Deswegen habe ich dann einfach, nachdem irgendwie so ein schmerzendes Zäpfchen wirklich gar nichts gemacht hat, gab es noch so als Zwischenmittel Opiate, die ich dann auch ganz interessant fand. Opium, geil. Aber ja.
Wie werden die verabreicht?
Ich glaube oral.
Ach ey.
Also ja. Mhm. Aber jedenfalls wollte ich dann sofort dann einfach das Dollste, was geht, diese PDA, wo mir aufgefallen ist, dass wirklich dieser Anästhesist, der in Kreißsäle kommt und diesen schreienden Frauen diese Spritze reinjagen, das ist wirklich ein exotischer Beruf.
Und die Spritze muss sitzen, ne?
Die muss sitzen, genau. Und ich konnte aber längst nicht mehr still sitzen. Ich habe gezappelt und geschrien. Und das ist, also der war so ein ganz stoischer Typ, der so wie so ein Bot, dass du dann so Aber jedenfalls ging es danach überhaupt nicht mehr voran, über eine lange Zeit.
Ah ja,
und
das höre ich auch.
Ich war absolut weggetreten und dann musste es schnell gehen. Und da meinten die auch noch so, du musst jetzt noch hier die nächsten 5 Wehen musst du benutzen, sonst müssen wir andere Maßnahmen ergreifen.
Oh,
und wedelten dann mit dieser scheiß Saugglocke, die so die große Panik. Ja. Und dann, das fand ich so kraftvoll, die Erfahrung, ich fand diese Sauglockenvorstellung so beschissen.
Ja.
Und es war bisher nur der Schopf von ihr draußen, mehr nicht.
Oh Gott, ja.
Und dann kam sie in einer Wehe, also in einer Wehe bis zum Fuß raus. Und es war so, alle waren, ich inklusive mir vor allem und sie auch, Mathilda auch, waren alle sehr perplex, dass aufeinander
da ist. Die mussten denen so richtig Angst machen anscheinend, oder? Mit dieser Sauglocke. Wirklich. Ja, oh, ich weiß genau, was du meinst. Bei mir haben sie ich meine, das ist überhaupt nicht lustig, ne, dass die da einen in so einer Situation bedrohen, quasi so, oder Druck aufbauen. Aber bei mir haben sie, ich hatte ja einen sehr hysterischen Arzt und der hat mir immer mit dem OP gedroht. Das ist auch überhaupt gar nicht witzig. Aber
fies.
Ja, der war leider unter aller Kanone, das gibt's ja oft. Aber damit hat er mich natürlich auch gekriegt. Ne? Dummerweise hat er mir nicht gesagt, dass ich vielleicht in zwei Schüben das Kind rausdrücke, wenn er unten zieht. Mhm. Und habe dann einfach genau wie du alles gegeben. Aha. Das hatte dann leider nachher viel Nähen und so zufolge. Oh, aber ich weiß genau, was du meinst. Man denkt dann so, ey, bitte tut mir das nicht auch noch an. Das Kind muss raus. Ja. Oh Gott, das sind so Horrorstories. Anna, war es bei dir einfacher?
Aber ich fand das überhaupt nicht horrorvoll übrigens. Ich fand das total schön irgendwie. Also,
ja?
Also von dieser Wehe hat Pia mir jedenfalls sehr schnell erzählt, weil die sie selber so beeindruckt hat. Und sag mal, diese Naturgewalt, die sich da die ist tatsächlich auch irgendwie überraschend und sensationell.
Ja, überhaupt, so was man in der Lage ist als Frau. Ich habe auch so nach Kind 1, als ich das raus hatte, habe ich alle Frauen der Welt so gefeiert, weil ich dachte, zu was wir imstande sind, ist einfach unfassbar.
Das hat es ja immer wieder geheißen, dass die Menschheit höchstens sozusagen ein Viertel ihrer Anzahl der Köpfe umfassen würde, wenn Männer diese Aufgabe übernehmen müssten. Oder?
Aber Anna, du wolltest gerade erzählen, wie es bei dir war, ne? Du hast ja zwei Kinder.
Ja, alles normal, es waren zwei Geburten und ich hatte keine PDA. Man gab es das schon, es gab schon PDAs, aber irgendwie hatte ich gedacht, mal gucken, wie ich das so hinkriege. Cornelius, die erste Geburt hat sehr, sehr lange gedauert, da bin ich auch wie klassisch zu früh in die Klinik gegangen und lag dann da rum und mein Mann wurde nach Hause geschickt, weil es offensichtlich noch gar nicht richtig losging. Und das fand ich eine unangenehme Phase, da nachts alleine rumzuliegen irgendwie und auch schon auch fiese Schmerzen zu haben, ohne dass mal jemand vorbeikam eigentlich. Und dann erinnere ich mich auch noch sehr gut, ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr. Kaum bist du in der Klinik, wird dir als erstes irgendein Klistier in den Po geschoben und einen Einlauf gemacht.
Nee, das machen die heute nicht, glaube ich.
Nee, das machen wir nicht. Einlauf wird schon häufig gemacht.
Echt?
Ja. Hatte ich nie. Ja, aber das fordern viele Frauen, weil sie, also man,
ach, Angst,
die wollen einfach nicht dahin kacken. Genau.
Ja, machen doch eh die meisten.
Ja, genau. Fand ich vorher auch ganz unangenehm. Ist dann vollkommen wurscht. Ja.
Ich muss auch im Nachhinein immer so über die CD mitbringen und so lachen, ne? Was man eigentlich da so hört und so. Aber sorry, Anna, erzähl mal. Ja, und dann?
Ja, dann ging es irgendwie am Vormittag, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich genau einmal geschrien, weil der Muttermund sich nicht genug geöffnet hatte und dass da etwas nachgeholfen wurde. Das fand ich den aller unangenehmsten Zeitpunkt. Und da habe ich dann auch einen Schrei losgelassen und ich sehe mich noch, wie ich da liege und dachte, oh, interessant, jetzt hängt mein Schrei da unter der Decke. Was macht ihr da? Wie kommt ihr da wieder weg?
Oh, was ein schöner Gedanke.
Ja.
Ich weiß auch noch, wie ich immer, bei uns gab es so eine IKEA-Garderobe in dem Kreißsaal beim Kind 1. Das hat ja 16 Stunden oder so gedauert. Oh. Und mir hatte eine Hebamme diesen Trick erzählt, dass man immer A, B, C, D ruft und bei D ist der Schmerz weg.
Ja.
Und ich habe halt Ewigkeiten diese IKEA-Garderobe fokussiert und immer dieses A, B, C, D. Und immer bei D wusste ich, okay, es ist alles ist gut, aber ich werde halt diese IKEA-Garderobe niemals vergessen. Weil ich finde, man hat so Situationen, oder? Man erwischt sich dabei, dass man so Gedanken hat und denkt, was? Ne? Was macht der Schrei unter der Decke? Oder
ja, es sind auch so hypnotische Eindrücke. Also ich erinnere zum Beispiel, ich habe beide Geburtsvorbereitungen bei der gleichen Hebamme gemacht, die dann aber bei der Geburt nicht dabei war und die hatte eben so einen Atemrhythmus, den sie einen vermittelt hat, wenn eine Wehe kommt, sie ist auf dem Höhepunkt, sie klingt ab und so weiter.
Ja.
Und wenn ich mir das immer vorbetete, saß ich rücklings auf einem Stuhl, das war schon bei Pias Geburt, da war es vormittags ziemlich früh und da wurde gewischt. Und ich sah immer sozusagen die Bewegung des Wischmops. Wenn eine Wehe kommt, sie ist auf dem Höhepunkt, und der Wischmopp hin und her und hin und her. Das sind dann so Bilder, die graben sich in deine Erinnerung ein, ohne dass du das groß beeinflussen kannst. Pias Geburt war viel schneller, viel schneller.
Aber ja, sie war ja Kind 2, ne?
War Kind 2.
Ja, bei mir auch.
Ich muss noch was ergänzen. zum Thema Brummen, was ja vorhin schon, ich halte das Brummen für eine ganz wichtige Strategie, um alle Menschen zu beruhigen, wirklich, weil ich durfte mich auf den Schoß von Wolf setzen und der strich immer diesen riesigen Bauch und brummte einfach nur dazu. Eine wunderbare Erfahrung.
Oh, wie schön. Wie so ein Bär, der einen von hinten brummt. Ja.
Und diese Hand auf dem Bauch und dann
Das sind alles so,
ja, ich würde mal sagen, atavistische Strategien, um diesen Vorgang irgendwie über die Bühne zu bringen, oder?
Und Anna, sag mal, war das bei dir auch noch so, bei meiner Mama war es, dass die Kinder nachts in so einen Raum geschoben wurden zum Schlafen und die Mütter durften quasi durchschlafen, also bekam das Kind nur zum Stillen und man blieb auch länger im Krankenhaus, um sich noch zu erholen?
Länger nicht, aber das große Thema, das fing aber schon in den 70er Jahren an, das war dieses Rooming In.
Ja.
Das sind ja alle Babys sozusagen versammelt, für die Pflegerinnen leichter zu händen im Babyzimmer, im Säuglingszimmer gehalten wurden, sondern dass die in kleinen Wägelchen ans Bett der Mutter durften. Und das habe ich das auch erlebt und man konnte wählen. Man konnte wählen, willst du heute Nacht deine Ruhe haben oder bleibt das Baby bei dir?
Boah, sensationell. Das wurde uns alles gar nicht mehr angeboten. Deswegen hatte ich nämlich Pia, erinnerst du dich? Hatte ich dir noch erzählt?
Ja.
Meine Freundin Katrin hat ja kurz vor dir entbunden und mit der WhatsAppte ich so ein bisschen, weil ihr Mann durfte nicht mit ins Krankenhaus durch die Pandemie. Und die war am Ende ihrer Kräfte, weil die ist zum zweiten Mal Mama geworden, also kam eh schon mit einer Grunderschöpfung und dann kam das Kind 2 und wollte nicht durchschlafen nach der Geburt direkt. Und ließ sie da keine Stunde am Stück schlafen und habe ich irgendwann ihr geschrieben, so und jetzt rufst du die Schwester und fragst sie, ob sie das Kind mitnimmt. Und dann meint sie, ja, aber geht denn sowas? Also weißt du, unsere Generation und die noch von Pia und die davor, die wissen das gar nicht, dass man das überhaupt noch einfordern kann, ne? Dass man um Hilfe bitten kann.
Aber ich hatte in der Nacht da, ich war eine Nacht im Krankenhaus und wäre absolut länger geblieben, wenn Besuch erlaubt gewesen wäre, aber ich musste alleine da sein. Aber jedenfalls fand ich diese Nacht fantastisch, war noch absolut high.
Ja.
Aber die Erfahrung wieder, also echt wie in so einem Babyhotel mit dieser Klingel. Ich habe alle 4,5 Minuten ungefähr geklingelt und eine Frage gestellt.
Oh Gott, die Armen, was hast du denn alles gefragt?
Also weiß ich, kann ich sie ersticken, wenn ich ihr hier den Busen in den Mund stecke? Oder
wenn du ihr den Fuß in den Mund steckst?
Den Busen, nicht den Fuß.
Ach, den Busen.
Ja, das ist eine interessante Beruhigungsmethode, der Fuß im Mund.
Ach, du hattest quasi Angst, dass du einschläfst beim Stillen?
Nee, es war einfach nur so eine theoretische Frage, ob die einfach so, wenn die den Nase da so ranpresst, dass dann da überhaupt noch Luft reinkommt. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was für Fragen, aber alle möglichen, also wirklich so komplett hyper.
Du mal wie auf so einen Joker, zack.
Aber die waren mega nett und ich dachte, wie was für ein wahnsinniges Glück, dass man im Einzelzimmer, es war unfassbar schön irgendwie auch dieses Zimmer, vielleicht fand ich das auch, weil ich high war, aber ich fand alles sehr schön.
Das könnte gut sein.
Alles ist wunderbar. Ja, und dann 40 Schwestern, die für dich zuständig sind, also fantastisch. Ich glaube, das in vielen, also in UK oder in den USA ist das in Krankenhäusern auf jeden Fall nicht mehr so. Da wird man sofort nach Hause geschickt in den USA und darf überhaupt nicht bleiben. Und dass ich da auch 4 Tage hätte bleiben können und mich so durchfüttern und durchversorgen lassen können, fand ich krass toll.
Ja, und dieser Hunger ist auch so Wahnsinn, oder? Nach einer Geburt. Ich weiß noch, dass die so Weltmeisterbrötchen hatten und ich habe danach noch monatelang Weltmeisterbrötchen gegessen, weil ich das immer in Verbindung gebracht habe mit der Geburt.
Du hattest mir auch so ein Bild geschickt von so einer majestätischen Packung Pommes.
Oh ja.
Es sah fantastisch aus, aber ich hatte überhaupt keinen Appetit. Ich hatte eine Woche lang gar keinen Appetit ungefähr, ja.
Obwohl du so ausgesaugt wurdest von dem Baby?
Ja, irgendwie schon. Aber danach kam eine unbändige Lust auf Schokolade für ein paar Wochen.
Das kann ich bezeugen, ja.
Ja. Ja, das war wirklich extrem. Und jetzt ist es auch wieder weg.
Sag mal, darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Ich finde doch für die Hörerinnen, die jetzt eine Geburt noch vor sich haben, wahnsinnig interessant die Frage, wie das mit den anwesenden Vätern gehandelt wurde in deinem Fall. Weil die Geschichte, dass ein Vater nicht mitkommen darf, das finde ich so grausam wirklich.
Ganz grausam. Ich glaube, das war auch aber ein Learning aus Corona-Phase 1, dass die Geburten einfach sehr viel komplizierter verlaufen sind, wenn da die Väter nicht mitkommen.
Ist das nicht interessant? Toll.
Ja, ist einfach super wichtig.
Aber du hast doch gesagt, sie musste gleich wieder gehen.
Genau, also jetzt zumindest in Berlin, ich glaube, es ist ja auch je nach Region und dann auch je nach Corona-Phase unterschiedlich, aber zu dem Zeitpunkt in dem Krankenhaus war es so, dass die Väter mit im Kreissaal durften und dann durften wir auch noch relativ lange im Kreissaal rumhängen.
Und zwar getestet natürlich, ne? Immer getestet.
Genau, getestet, genau.
Ach, das heißt, du bist ins Krankenhaus gekommen und dir wurde erstmal so ein Röhrchen noch in die Nase gesteckt?
Ja, von dem habe ich auch sofort gekotzt.
Ja, das ist nicht dein Ernst.
Ich habe den Test angekotzt.
Du hast und Wehen und da kommt noch jemand und steckt dir so ein Röhrchen in die Nase?
Ja, aber das fand ich echt nicht so das Schlimmste. Obwohl ich vorher tatsächlich vor dem Test genauso viel Angst hatte wie vor der Geburt.
Oh, das glaube ich. Ich habe auch noch keinen gemacht.
Oh. Es ist nicht angenehm, kann ich wirklich sagen. Aber Geburt ist doch ein bisschen was anderes.
Wie, und dann hast du die erstmal schön angekotzt, die das Röhrchen da in die Nase gesteckt hat, oder?
Ja, genau.
Finde ich eine gerechte Strafe.
Aber eine Freundin, die arbeitet in dem Krankenhaus als Ärztin, die hat erzählt, da kommen viele positiv Getestete raus.
Stell dir das vor.
Selten symptomatisch, meistens unsymptomatisch, aber die, also.
Aber wie machen die Geburt dann? Also wenn dein Ehemann positiv ist, dann können sie ja auch nur unter Quarantänebedingungen eigentlich in den Kreissaal. Also
na, alle mit Masken. Also sie hat auch schon mehrere Corona-Geburten gemacht, begleitet.
Wow.
Also oder positiv getestete Geburten, aber die FFP2-Masken sind tatsächlich ganz safe.
Wow. Also selbst dann werden die Väter im Moment nicht zurückgeschickt?
Auch dann werden die Väter nicht zurückgeschickt, aber dann müssen die Väter halt direkt nach der Geburt gehen. Und mir ist ein Vater begegnet, als ich da zur U1 taperte am nächsten Morgen mit diesem Wägelchen und Mathilda da drin. Dann war so ein umnachteter Vater, saß da in der Art von Wartezimmer und hielt auch so ein ganz kleines Baby, das war eine Woche alt. Und der hatte erzählt, die waren schon wieder zu Hause, die hatten eine Kaiserschnittgeburt, deswegen war die Mutter länger im Krankenhaus mit dem Baby. Und er musste eben nach Hause gehen, was natürlich unfassbar furchtbar ist, dann über Tage lang getrennt zu sein in dieser extremen Situation. Und der ist dann immer, und das war während Weihnachten auch noch, ist dann immer, weil das Krankenhaus ist eben ehrlich, immer den ganzen Tag hat er am Fenster verbracht von diesem Krankenhauszimmer. Ja.
Nein, da kriege ich Gänsehaut am ganzen Tag.
Ja, und der sah so süß aus, der Vater. Und wir da weiter war ich eben die ganze Zeit am Fenster.
Oh. Ja, und Pia, weißt du, nur weil du das gerade gesagt hast, es war so schön, dass so viele da waren und die für dich Zeit hatten, das ist ja leider auch nicht immer so. Ne? Also es gibt auch Hochphasen in Kreißsälen in Deutschland. Mhm. Da müssen die armen Hebammen rennen von einem Kreißsaal zum anderen und die Mamas sind oft alleine. Ne? Also so luxuriös, wie das gerade klang, müssen wir, glaube ich, nochmal einordnen, ist es leider in Deutschland auch nicht mehr.
Das stimmt total.
Deswegen ist so ein Vater, der dann nicht dabei sein kann, um mal wenigstens, wenn du eine Kaiserschnittnarbe hast, dir was zu reichen oder dir zu helfen oder das Baby anzureichen oder so, ist natürlich echt doof.
Ja. Meine Hebamme war übrigens die Begegnung meines Jahres. Das war eine absolute Zauberin.
Geil.
Die erste war auch nett, aber nicht auffallend. Und dann war irgendwann Schichtwechsel und ich lag in Schreien im Kreis. Dann kam eben diese Frau rein, klein, aber strahlend und hat so meine Hand genommen.
Oh.
Und das war so, ab dem Moment konnte ich mich gehen lassen und hab ihr so unendlich vertraut und hab mich, glaube ich, in so ein kleines Mädchen verwandelt, weil sie dann immer, wenn sie rausgegangen ist, kurz, dann habe ich geweint.
Meine Hebamme wollte irgendwann was essen, nach so 8 Stunden, ne, an meiner Seite. Dann ich so, nein, du kannst den Raum nicht verlassen. Ist mir egal, bleib bei mir.
Ja, ich verstehe es total. Sie kam dann mal in eine Hand und meinte, hallo, ich bin Alice, wie Alice im Wunderland.
Hat
und
sie nicht gesagt, oh, wie süß.
Ja, die war so toll. Ich habe ihr auch einen Brief geschrieben, weil die so toll war.
Ja, ich meine auch, witzig. Hast du dich auch bedankt im Nachhinein?
Ja, klar. Und ich habe mich bedankt, aber meine romantischen Gefühle ihr gegenüber wurden dann auch nochmal gestört.
Die wurden gestört, meinst du?
Die wurden gestört durch den Reality-Check, den ich dann gemacht habe, was Hebammen für Arbeitsbedingungen haben.
Ja, Hölle.
Unglaublich.
Hölle.
Weil ich mich vorher nicht mit beschäftigt. Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Deswegen gibt es ja auch immer weniger in den Kliniken. Ja. Deswegen werden ja alle Hebammen nur auch frei und niedergelassen, weil sie sagen, dass mit den Geburten das
ist ein Versicherungsdrama und es ist, ist so schlimm. Ja, das ist ein ganz anderes Kapitel, über das man dann nochmal spricht. Aber ich habe auch so eine Liebe dieser Frau empfunden. Und ich finde, die machen ja so wenig in Anführungsstrichen mit einem. Aber einfach, wie du sagst, sie nehmen deine Hand, sie sind da und sie signalisieren, alles ist okay.
Ja.
Und das kann man sich für alles im Leben so übertragen, finde ich. Weißt du, wenn man eine Freundin ist, wenn man nachher Mama ist.
Was sich mir auch noch ins Leben übertragen hat, ist diese total intensive Erfahrungen während der Geburt, dass man loslassen muss, damit es rauskommt. Mhm. Und es war eine ganz lange Episode während der Geburt, wie Alice im Wunderland so meinte, nein, du musst loslassen. Ja. So dieses zusammengebackene Probacken, Schmerzlinderung, mit denen funktioniert es halt nicht, dass es da durchkommt. Und es war ein ganz so intensiver, physischer, anstrengender Prozess, so loszulassen, damit es raus kann. Und das begleitet mich nonstop immer noch die ganze Zeit, weil es so stellvertretend ist für so eine Anspannung im Alltag, die man auch manchmal mit sich rumschlägt, so das Gefühl von hochgezogenen Schultern zur so Schmerzvermeidung oder was auch immer, Ängstlichkeit, und dass die Kraft erst dann freigesetzt wird, wenn man das loslässt. Und das fand ich total intensiv in dem Geburtsvorgang und eben darüber hinaus so. Nicht anspannen.
Und Anna, ich glaube, da gibst du mir wahrscheinlich recht, dass Loslassen ist nachher fürs Mama-Sein, fürs Eltern-Sein eins der wichtigsten Wörter, glaube ich, oder?
Ja, ich hatte gerade eine ganz andere Assoziation. Es ist ja ähnlich im Sterbeprozess. Menschen, die als Hospizbegleiter arbeiten, erzählen das ja immer wieder, dass das Sterben auch ein Loslassen ist, dass du in gewisser Weise den natürlichen Abläufen den Raum gibst, den sie brauchen, um das zu vollziehen, was jetzt gefragt ist, ne? Und dass alle Ängste oder Dinge, die dich festhalten oder die nicht gelöst sind in deinem Leben, dass die verhindern, dass du einfach sterben kannst.
Ja.
Und
ja.
Interessant, dass Geburt und der Tod auf diese Weise auch noch
so verbunden sind.
Eine Ähnlichkeit haben.
Ja.
Das gilt für mich auch irgendwie für die Zeit davor, vor der Geburt, wo ich das Gefühl hatte, immer entrückter von der Welt da draußen zu sein. Und das immer weniger mit mir zu tun hat. Und das hat mich ganz doll erinnert, was Menschen erzählt haben, die Sterbende begleitet haben, dass man dann in einer Wabe ist, die immer mehr von der Welt sich entzieht und irgendwie in einem kleinen Paralleluniversum existiert. So habe ich die Tage vor der Geburt empfunden. Und
naja, ich fand, man geht ja auch bei so einer Geburt in einer Art Tunnel.
Ja.
Also ich weiß noch, kurz bevor ich mein erstes Kind gekriegt hatte, hat eine meiner engsten Freundinnen ihres verloren durch eine Totgeburt.
Ui.
Und ich musste in so einen wahnsinnigen Selbstschutz gehen. Und ich weiß noch, wie ich in diesen Tunnel gegangen bin. Und ich habe ein ganz ehrliches Gespräch mit ihr geführt und habe gesagt, ich kann es jetzt gerade nicht, weil ich muss erstmal meins auf die Welt bringen. Also ich kann dir diesen Teil von mir jetzt gerade geben und den anderen leider nicht, weil ich muss jetzt in diesen Tunnel, ich muss dieses Kind auf die Welt bringen. Und ich konnte keine
Hast du ganz richtig gemacht.
Schrecken. Weißt du, du kannst halt keine Schreckensnachrichten mehr. Du kannst keine Menschen, die an dir saugen oder so, sondern man muss wie ja auch manche Frauen, die unter den schlimmsten Umständen Kinder gekriegt haben, sich wie so eine kleine Höhle, auch in der Natur machen, das die Tiere ja auch. Du musst dir wie so eine kleine Höhle bauen und da gehst du rein. Und in diesen Tunnel, finde ich, begibt man sich dann ja auch.
Und das meine Freundin meinte, ich hätte mich in den Tagen vor der Geburt hätte ich so Yoda-Züge entwickelt. Kind kommen bald.
Und deswegen finde ich, weißt du, ist auch alles erlaubt. Wenn man da in dem Kreißsaal tanzen will, schreien will, hüpfen will oder sonst was, do it. Das finde ich halt immer so wichtig.
Aber übrigens, das wissen die Gynäkologen ja auch. In ihrer Ausbildung lernen sie ja auch verschiedene Stadien der Geburt psychologisch zu begleiten. Und da fand ich damals interessant, dass der sehr, sehr nette Gynäkologe mir vorher schon sagte, es gibt dann einen Zeitpunkt unter der Geburt, ich finde schon diese Präposition sehr interessant, dass die Gynäkologen davon sprechen, du bist unter der Geburt sozusagen, passiert etwas mit dir, was du nicht beeinflusst, dann bist du nur noch Stammhirn. Das heißt, die Ratio, deine Cortex, die intellektuelle Bewältigung dessen, was da gerade passiert, ist ausgeschaltet. Und das finde ich sehr klug.
Ja, total. Ich sage nur 8 Wehen, ne? 10 mache ich nicht, nur 8. Ja. Das ist halt.
Das finde ich aber ehrlich gesagt, genau das finde ich so irritierend an dem, was ihr erzählt, dass Schreie nicht erwünscht waren, weil genau dieser Bereich vom Gehirn, der dich kontrolliert und der dir sagt, nein, das ist hier nicht angebracht, der muss ja ausgeschaltet werden, damit das funktioniert. Mhm. Und das finde ich so absurd daran, dass das auch eigentlich nicht gehen kann, weil dann diese
Kontrolle noch da ist. Ja.
Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass da auch verschiedene Prozesse parallel ablaufen. Dass sozusagen das Zusammenziehen der Gebärmutter, also diese Wehen und die Dynamik der Wehen und deine Begleitung psychisch sich vielleicht auch mal voneinander abkoppeln, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, nicht, aber ich fand jedenfalls diese Beobachtung, dass du nicht geschäftsfähig bist unter der Geburt. Wenn du da was unterschreibst, dann ist das ungültig. Ist das nicht irre?
Nee, aber PDA wird noch unterschrieben. Ich musste irgendwas unterschreiben, was die PDA anging.
Ja, vielleicht ist das ein Sonderfall. Aber ich habe gelernt oder mir erzählen lassen, sozusagen, also weil das so ist, dass du eigentlich...
Ja, das wäre auch mehr als fair.
...nicht so tickst als geschäftsfähige Person und gar nicht so ticken kannst und sollst. Ist das alles sozusagen, läuft an dir vorbei und hat keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit?
Ja, ist ja auch, wenn du unter Alkoholeinfluss irgendwie missbaust oder unter Drogeneinfluss, gilt ja auch nicht. Warum nicht auch unter Geburtseinfluss?
Ja.
Es wäre lustig, wenn da so ein Vertreter reinkäme in den Kreis sein. Möchten Sie folgende Dinge kaufen?
Kaufvertrag für eine Immobilie.
Aber sag mal, erinnert ihr noch euch an den Punkt, weil das fand ich so nett, bei meiner Geburtsvorbereitung war so eine coole Hebamme aus dem Elim. Und da sagte sie, und dann kommt der Punkt, wo sie nach Hause gehen wollen. Das wollte sogar ich als Hebamme. Und dann sagen sie, ich mache diesen Mist hier nicht mehr mit. Es reicht mir, ich will nach Hause. Und dann kommt das Kind. Hat das auch jemand zu euch gesagt?
Nee, ärgerliche Arbeitshaltung heißt das zum Beispiel. Ärgerliche Arbeitshaltung, mein, verdammt nochmal, ich muss wieder alles alleine machen hier und die anderen stehen hier doof rum.
Aber hattet ihr diesen Punkt, wo ihr aufgeben wolltet und dann haben sie euch angefeuert und dann war es da?
Ich erinnere mich an einen Punkt, übrigens wacht hier Mathilda auf meinem Bauch gerade auf,
das schön.
Macht gleich Geräusche. Aber ich erinnere mich an den Punkt, dass ich eben in diesem PDA-Nebel lag und dachte, scheiße, es liegt auch dieser Grand Canyon vor mir. Das ist doch so viel Arbeit vor mir und ich bin so müde und so.
Ja, schrecklich, das ist es, genau.
Leck. Und das fand ich ganz furchtbar, das Gefühl.
Ja, das fand ich bei Kind 2 halt auch. Ich weiß nicht, Anna, ob es dir auch so ging. Aber es war so, man wusste, jetzt wird man sich gleich einmal wissentlich selber wehtun. Also es war die letzte Wehe. Und ich wusste, jetzt muss ich noch einmal alles geben. Und es tut gleich so scheiße weh. Und dann ist es raus. Und das fand ich einen miesen, das habe ich nur bei Kind 2 gehabt, weil es da ja so schnell geflutscht ist. Dass ich wusste, okay, jetzt einmal scheiße, scheiße, scheiße. Und dann ist es raus so.
Aber interessant. Ja. Siehst du, ich habe zum Beispiel eine ganz andere Schmerzerinnerung. Ich fand diese Eröffnungswehen und so weiter viel, viel schmerzhafter als echt? Das Pressen.
Das fand ich auch.
Das fand ich toll, weil da passiert ja ordentlich was und da war ich vom Schmerz völlig abgelenkt, offenbar.
Echt? Das hat mir alles gar nichts gemacht. Ich fand das so spannend. Ich habe ja monatelang auf Wehen gewartet und dachte, ach, guck mal, jetzt ist eine da. Ach, das ist ja spannend. Also ich fand das alles so wahnsinnig spannend.
Spannend. Ich muss dir aber unbedingt mal was erzählen von, wenn man dieses Kind sieht, ist das denn nicht überwältigend? Und vor allen Dingen, vorher macht man sich ja wahnsinnig viele Gedanken, wie mag dieses Kind aussehen? Ja? Und wie du lebst mit ihm, es purzelt in dir rum und du denkst immer, hat es einen dicken Kopf, hat es einen schmalen Kopf, hat es irgendwie Augenbrauen, hat es Haare? Nein, weißt du alles nicht.
Ja.
Und in dem Moment, wo es dann dir gezeigt wird, sagst du, natürlich, so muss es aussehen. Kann doch gar nicht anders sein.
Ja, Pia, wie war das denn bei dir?
Ich hatte nicht das Gefühl, ja klar, so muss es aussehen. Es war einfach dieses allgemeine Überraschen, dass es jetzt da ist. Und dann, aber die Überraschung hat sie auch geteilt und ich erinnere nur diesen Anblick, der mich immer noch so rührt, wie sie eben auf meinem Bauch liegt und so an ihrer Hand nuckelt und so sehr überrascht nach links und rechts guckt, so wer seid ihr, was wollt ihr? Mm. Und ich bin mir sicher, dass sie zu diesem Zeitpunkt auch schon sehen konnte, weil sie ja einfach richtig geguckt hat. Also ich wusste in dem Moment, was das für ein Mensch ist, aber es war klar, das ist ein von mir getrennter eigener Mensch, der da liegt. Und das fand ich überraschend, dieses Gefühl.
Ja, und diese Liebe, oder?
Der Liebesregen kam eigentlich, glaube ich, später. Es war eher so Euphorie.
Ja.
In meiner Erinnerung, glaube ich, Euphorie.
Aber es ist so selbstverständlich. Ich finde, es, also dieser Moment war genau wie Anna sagt, die so, ja klar ist das mein Kind. Also so dieses Gefühl so, ja, ich meine, das ist ja eigentlich eine fremde Person, die da rauskommt. Und trotzdem ist das so...
Du hast es noch nie gesehen.
Noch nie. Und trotzdem ist da diese Liebe...
Ja.
Und du würdest sofort für diese, und das klingt immer so kitschig, aber du würdest sofort dein Leben geben für diese Person, die da liegt.
Ja.
Und du kennst die gar nicht.
Ja, das stimmt.
Ich und finde, die Individualität, die sich auch sofort, wie Pia gerade schildert, das Nuckeln und das Gucken.
Ja.
Und Cornelius zum Beispiel, der sich mit großen Armbewegungen irgendwie in diese Welt hinein ruderte und einfach diese Wahrnehmung von Platz so sensationell fand. Und Pia ballte ihre Fäuste und schrie und war irgendwie, also warum soll ich hier raus, verdammt nochmal.
Sorry, Steffi, hört man das bohren?
Jetzt ja, das ist nicht schlimm, alles gut.
Okay. ich hatte das Gefühl, also das ist, also natürlich sozusagen Hingabe und Liebe auf jeden Fall von Anfang an da. Auch das Gefühl, das ist ein eigener Mensch, aber und auch aber, das ist nicht meins, sondern ich habe jetzt eine Funktion für diesen Menschen und ich muss den ins Leben bringen, aber sie gehört mir nicht. Das,
ja. Ja, das hatte ich aber auch noch nie, das Gefühl bei meinen Kindern, dass die mir gehören in dem Sinne, ne?
Ja.
Sondern dass man die einfach als Individuen sieht, ne? Die man halt irgendwie so begleitet, finde ich.
Und das Begleiten, Steffi, was du meinst mit dem Loslassen, das stelle ich jetzt fest, das funktioniert ja wirklich nur mit einem absoluten Zen-Mindset, dieser Tagesablauf. Und so seine bürgerlichen Vorstellungen davon, wie ein Tag auszusehen hat, sondern zu schlafen hat und so weiter, muss man erstmal über Bord werfen und in die totale Gelassenheit gehen. Weil ich merke so, sobald ich mich anspanne oder genervt bin, das überträgt sich sofort und in schlechte Laune auf allen Seiten. Und ich bin so eine Mischung aus so gute Laune-Papst. Wenn sie schlecht gelaunt ist, muss man ganz gut gelaunt sein und ganz viel klatschen und singen. So, Pillow-Animateurin. Und eben dann so die totale Gelassenheit. Und das ist echt wie so eine große Meditationsübung.
Ja, das bleibt auch so, finde ich, oder Anna? Also ich merke das auch, wenn ich so Stress nach Hause bringe, überträgt sich das auf alle Mitbewohner.
Total. Diese Tatsache, dass in deinem Kopf Pläne sind, was du gerade dir vorgenommen hast und was unbedingt innerhalb der nächsten 2 Stunden passieren sollte. Ich habe den Eindruck, diese Wesen, sie spüren es. Sie haben Antennen, die können irgendwie ahnen, du hast gerade eine andere Vorstellung als ich. Und wenn das nicht harmoniert, dann ist Unruhe, dann ist Stress. Das ist ganz, ganz klar.
Und Pia, ich erinnere mich noch, dass du mir geschrieben hattest, und das empfand ich nämlich auch so, dieser Blick nochmal auf den Partner oder in lesbischen Beziehungen auf die Partnerin, es ist ja einfach, also diese Liebe nochmal, dieses den Mann oder die Frau mit dem Baby sehen und dieses, also man kriegt ja auch einen ganz anderen Blick nochmal auf die andere Person, oder?
Ja, ja, total. Ja, also mein Freund ist wirklich einfach schwer verliebt.
Das war ich. Kann ich bestätigen.
Das ist total schön zu sehen.
Und du auch nochmal anders, guckst du ihn auch nochmal anders an? Oder erinnerst du dich, als du ihn das erste Mal mit Baby gesehen hast?
Auf jeden Fall erinnere ich das. Und ich kann es zwar gar nicht beschreiben, es ist auf jeden Fall eine andere Person, die da zur Welt kommt in dem Moment.
Ja, und auch dieses Familiengefühl, oder? Dieses so...
Darauf komme ich noch nicht klar, Steffi. Ich kam mir einen Brief von der Krankenkasse an die Familie von Mathilda, stand da drauf und dachte ich, Moment, das ist falsch. Also so, ja, wir haben jetzt ein Kind bekommen, aber Familie, come on.
Das denkst du erst ab 3, 4 Kindern oder was?
Also ich komme darauf noch nicht klar. Ich habe mich im 9-monatigen Schwangerschafts-Onboarding damit akklimatisiert, dass da ein Kind kommt, dass ich mich, dass wir uns in dem Moment in eine Familie verwandeln. Das habe ich noch nicht internalisiert.
Ja, das kommt noch. Das sind ja auch so schöne Gefühle, die können dann ja einfach noch ganz langsam kommen, finde ich.
Ja, langsam. Gerne langsam.
Hattest du das, Anna? Hattest du nach der Geburt gleich so ein Familiengefühl?
Ich muss mich jetzt ein bisschen bremsen irgendwie. Ja, ich hatte das Familiengefühl eindeutig. Und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass man vorher schon eine Erfahrung als Ehepaar hat.
Ja.
Dass man in der Welt schon sozusagen anders dasteht als Paar. Und das ist vielleicht in dem vorliegenden Fall ein wenig anders. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Stimmt, so lange kanntet ihr euch ja noch nicht. Ja.
Ist nicht tabu, ja genau. Also vielleicht war es doch einfach reifer zum Zeitpunkt der Geburt.
Ja, aber vielleicht, das konnte ja auch später einfach kommen. Es gibt keine Regel, dass es sofort da sein muss.
Ich muss noch einen anderen Punkt, der mir aufgefallen ist. Also, ich habe ja irgendwie auf eine Art im Moment ganz viel Zeit und auf eine Art ganz wenig Zeit, aber ich habe zumindest genug Zeit, auf Instagram zu verbringen. Wobei mir aufgefallen ist, dass die Werbung, die dir auf Instagram angezeigt wird, irgendwie so ein Spiegel deiner Seele ist und so darstellt, was dich wohl gerade interessiert oder was dich bewegt. Und ich habe so oft erzählt bekommen, wie raffiniert dir da Babyprodukte untergejubelt werden, von denen du glaubst, dass du sie alle brauchst. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwie gegen mich als Mutter spricht, dass ich gar keine Babyprodukte angezeigt bekomme.
Das finde ich extrem lässig.
Kann ich sagen, das kann ich zum Beispiel. Ich habe eine kleine Matratze bestellt bei einem Versandhandel, um, als Pia hier war, dieses Bettchen irgendwie auszustatten. Ich werde totgeworfen mit entsprechenden Angeboten und Werbeanzeigen.
Da muss ich mal drauf achten. Ich glaube, ich kriege auch keine Pia. Vielleicht, weil man so wenig da irgendwie liked und sich auch für die Seiten nur so bedingt interessiert. Das ist ja spannend.
Ja.
Sag mal, aber darf ich noch mal ganz kurz einhaken, weil Pia sagt, sie hat eigentlich wenig Zeit und viel Zeit, aber viel Zeit für Instagram. Früher, ich erinnere mich sehr, sehr gut, dass ich mit meiner Freundin Stefanie sehr lange überlegt habe, ob es erlaubt ist, beim Stillen, also wenn das so richtig in Gang gekommen ist, nicht, ich spreche jetzt nicht von den ersten zwei Wochen, aber wenn das Stillen richtig in Gang gekommen ist, dass man dann auch nebenbei lesen darf. Ja?
Ah, ja.
Und es hat uns beide sehr, sehr umgetrieben, ob eine gute Mutter sich vom Blick des Babys abwenden und in ein Buch gucken darf.
Irre,
und
oder?
Ich höre, ja. wie schamlos Pia auf Instagram unterwegs ist, dann denke ich, auch da hat sich ja wohl viel getan inzwischen.
Ja, Steffi, wir haben neulich darüber geredet, dass eine Sache nicht passieren darf, dass dann nämlich das Handy auf dem Kopf des Kindes
fällt. Oh, das ist einer meiner schlimmsten Momente als frischgebackene Mutter, als mir mein Handy aus der Hand gleitet und auf den Kopf des Neugeborenen landet. Und ich dachte so, jetzt hast du es geschafft, dieses Baby perfekt in deinem Bauch zu produzieren. Du hast es rausgedrückt und jetzt hast du es gerade getötet in der ersten Woche, weil dein spitzes Handy auf den Kopf gefallen ist. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt und habe es natürlich die ganze Zeit von allen Seiten beobachtet. Und es sah relativ normal weiterhin aus. Und dann habe ich weiter bei Instagram.
Bist du nicht gleich in die Klinik gegangen, um zu gucken, ob es eine Hirnerschütterung hat?
Nee, da waren wir eh immer sehr entspannt. Also uns sind die auch vom Sofa gefallen, die Kinder im Säuglingsalter und so. Und wir haben immer geguckt, grob ist alles okay. Und ich weiß noch, dass es einmal einen Fall gab, wo Ruby in die Tür, also an so eine Türkante gesprungen ist. Und dann hat sich so eine Wunde an der Stirn aufgeklafft, dass ich dachte, ja gut, dann jetzt vielleicht mal in die Notaufnahme. Und dann kamen wir da an, es war ein Sonntag, das hassen die ja auch so, ne? Weil da gibt es ja viele Elterntouristen, die dann, ne, also so Patienten, die denken, ach, jetzt morgen zum Arzt, lieber mal heute in Ruhe auf die Notaufnahme. So, und dann gab der uns da ein und guckt uns mit so einem vorwurfsvollen Blick an, nach dem Motto, ihr seid doch auch nur so Eltern, die völlig überbesorgt sind, so Helikoptereltern, und guckt in den Computer und sagte, sie sind hier gar nicht drin. Und wir so, nee, haben wir doch gesagt, wir waren noch nie in der Notaufnahme. Und dann hat er uns angeguckt und konnte das nicht fassen, dass wir noch nie in all den Jahren mit unseren Kindern in der Notaufnahme waren. Und dann hat er was so Cooles gemacht, hat er gesagt, wie geil, kommen Sie mal schnell heimlich mit. Und dann sind wir in so einem separaten Raum, ich sag jetzt nicht, welches Krankenhaus das war, nachher kriegt er rechtliche Probleme, ist er in so einem separaten Raum und meinte zu uns, okay, Sie scheinen ja relativ entspannt zu sein. Ne? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir können da jetzt so ein Heftpflaster drüber machen, dann sind Sie hier in 5 Minuten raus. Ich schicke Ihnen auch keine Rechnung. Oder Sie warten jetzt 5 Stunden darauf, dass eine Ärztin guckt und sagt, könnte man nähen, ist jetzt aber 5 Stunden zu spät zu nähen. Und dann haben wir gesagt, ciao Kakao, und sind gegangen.
Ja. Oh, wie toll.
Ja.
Ich hatte so Angst vor diesen ersten Malen, so Notsituationen.
Ja, also, klar.
Oh Gott.
Aber es ist ja auch mal die Frage, wie man Not definiert. Ne? Also es gibt wirklich schlimme Sachen, die passieren, keine Frage. So. Also Freundinnen von mir haben auch Zwillinge und die hatte zum Beispiel alle Hotlines für gefährliche Substanzen auf Kurzwahl.
Mhm. Ja.
Mhm. Weil diese Zwillinge, die konnte sie gar nicht kontrollieren, in dem Sinne, einer ist nach links gelaufen und hat irgendwas getrunken, der andere ist nach rechts und hat irgendwas gegessen. Mhm. Und die war Stammgast im UKE, ne? Weil die einfach immer dachte, oh Gott, davon kann man doch jetzt wirklich sterben, oder? Also so, das kannst du halt so und so haben.
Ja.
Okay, gibt es noch irgendwas zum Thema Geburt, was wir besprechen sollten? Dann sprechen wir nächstes Mal nämlich über Wochenbett und so, würde ich sagen.
Die Stillfrage wird auch nach hinten geschoben. Mit dem Lesen nebenbei oder gucken oder.
Ach so, fandst du noch nicht beantwortet, Anna? Was?
Ich habe da keine Probleme mit.
Ich auch nicht.
Okay, ich habe verstanden, die Menschheit entwickelt sich weiter.
Aber was war denn früher, Anna, dass man dann die ganze Zeit mit verliebten Augen dieses.
Ja.
Also bitte.
Ja, wirklich. Das Bonding und sozusagen dieses wunderbare Stillhormon, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, Oxytocin oder so, das würde nur fließen, wenn du diese enge Bindung, diese Blickbeziehung mit dem Baby irgendwie ununterbrochen aufrechterhältst, über was die Stunden, die du da zusammen verbringst. Ah. Und das war natürlich eine Vorstellung, die konntest du nicht so ohne weiteres beiseite schieben und sagen, ja, aber es dauert mir zu lange und ich möchte gerne lesen.
Ja, das verstehe ich total. Aber stell dir mal vor, du würdest alle 2 Stunden jemand anders beim Essen zugucken. Stell dir mal vor, du müsstest deinen Partner die ganze Zeit anhimmeln und dürftest nichts essen oder nichts anderes tun. Das ist ja.
Aber weißt du, was ich glaube? Ich habe mir dann überlegt, wie hat denn meine Mutter das gemacht? Meine Mutter hat ja 6 Kinder zur Welt gebracht und alle gestillt. Und die hat bestimmt nicht gelesen, würde ich mal sagen. Aber die war natürlich in einer ganz anderen häuslichen Situation. Die war ja nie alleine. Ja. Das war ja ein Riesenhaushalt um sie herum.
Ja.
Die musste sich nicht langweilen und sagen, was mache ich jetzt, wenn das so lange dauert hier mit dem Stillen.
Stimmt, ja.
Sondern da waren andere dabei. Da war ihre Schwägerin, ihre Schwester, die anderen Kinder, die tobten um sie rum.
Oh, wie schön. Ja.
Ne?
Ja, ich sage ja nur, es gibt ja immer diese Geschichte, ich glaube, ich habe die schon mal erzählt, als ich auf dem Spielplatz saß mit unseren Kindern und hatte Fitzi an der Brust und Ruby war noch in diesem Suizidalter, wo die sich überall runterstürzen und man immer nur verhindert, dass die irgendwie gefährlich stürzen. Und dann stand sie so am Rand eines Klettergerüsts und ich hatte Fitzi an der Brust und sah sie schon fallen und bin dann einfach losgerannt und die eine Brust, ne, lockerte sich aus dem Mund des Kindes und wippte von links nach rechts und versuchte, das andere Kind zu retten.
Wir haben ein Produkt, das so habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin oder geerbt, so ein Umhang, den man sich beim Stillen über die Brust halten kann. Und als wir so Besuch bekommen hatten, hatte ich irgendwann mal dieses Ding rausgeholt, weil ich mir eher noch nicht sicher war, ob man Menschen, die man vielleicht auch jetzt nicht so gut kennt, da so seinen Busen entgegenhalten kann. Und dann hat mein Freund diesen Namen dieses Produkts dann geprägt, die Babyburka.
Ja.
Das verklemmteste Ding, was man haben kann, benutzen wir nicht. Und natürlich kann man
wobei Burkas nicht verklemmt sind, ne? Nicht, dass das jetzt wieder jemand falsch versteht.
Also absolut, komplett richtig. Burkas sind nicht verklemmt, aber sozusagen die Babyburka, die da...
Das Zelt. Könnte man es auch nennen.
Das Babyzelt, was das keusch verhängt, ist bisher für uns jetzt nicht notwendig. Ich benutze es als Vorhang für sie, um es abzudunkeln.
Ja, das ist super. Du, und auch, ich glaube, das macht die Übung. Also jetzt bist du ja nicht viel draußen und in anderen Cafés, aber irgendwann sitzt du auch mit deiner Freundin vielleicht mal in einem Café und dann überlegst du dir, habe ich jetzt echt Bock, hier 1000 Tücher über meinen Kopf zu machen oder hole ich einfach schnell die Brust raus, schieb sie rein, mach ein bisschen das T-Shirt davor und gut ist. Weißt du so? Also da wird man sehr pragmatisch, finde ich.
Ja, das ist wunderbar. Das hat sich auch sehr entspannt im Vergleich zu der Zeit, als ich gestillt habe.
Wie war das da?
Machte man nicht. Nee. In der Öffentlichkeit stillen gab es nicht.
Ja, Wahnsinn.
Du hattest mir mal erzählt von der Kampfstillerin. Wer war das nochmal? Das war in Frankfurt eine Frau, die ihre ausgewachsenen Kinder immer draußen gestillt hat oder sowas.
Ich erinnere, das ist ganz dunkel, habe ich vergessen, das stimmt. Aber es hatte eindeutig den Charakter einer politischen Aktion, würde ich mal sagen. Auch nicht entspannt.
Ist ja auch ein Riesenpolitikum, wie lange stillen und überhaupt stillen. Wobei ich immer es super finde, eine Freundin von mir hat zum Beispiel sofort, wie heißt das denn, dieses Pulver dazu gegeben. Mhm. Und die hatte super, also zugefüttert heißt das, glaube ich.
Mhm. Ja.
Und so konnte sie durchschlafen und der Mann hat nachts einfach zugefüttert. Mhm. Und heute würde ich das, glaube ich, auch sofort so machen. Und damals
ja,
war ich...
Ja, mein Reden. Ja.
Ja, und ich war aber so, also weißt du, so wie du dich nicht getraut hast zu lesen, während du gestillt hast, war ich noch so an so eine gesellschaftliche Norm oder Sozialisierung so eingeschränkt, dass ich mich nicht getraut habe, das zu machen.
Mhm.
Ich dachte, es gehört sich so, Muttermilch ist das Beste, weißt du so.
Ja, und da sind wir auch bei dem wunderbaren Begriff, den ich schon mit Pia mehrfach diskutiert habe, die Saugverwirrung.
Ja, Sauerei, ne? Von wegen, wenn man ihnen Schnuller gibt, würden sie die Brust nicht mehr erkennen und so.
Was ja eigentlich echt viel mehr Sinn machen würde, wenn Männer die Busen hätten, ne? Als im Sinne von Arbeitsteilung. Also einer austragen muss und der andere füttern muss.
Das wäre
irgendwie fairer, ne?
Oh. Ist doch nicht so ein großes Ding, mal ein paar Milchdrüsen in so eine Brust zu setzen, oder?
Ja. Nee, vor allem dann könnten die ja auch wieder abschwellen. Also wir behalten einfach unsere schönen Brüste, so wie wir sie schon immer hatten.
Ja. Mhm.
Und bei den Männern schwillen die an und dann schwellen die wieder ab und dann sind auch sie wieder so, wie sie wollten.
Und in der Zwischenzeit können sie auch überhaupt nicht denken und haben Wortfindungsschwierigkeiten.
Deswegen können sie auch ihre Karriere leider nicht so fortsetzen und wir können schneller zurück zur Arbeit.
Wäre wirklich sinnvoller, finde ich.
Ist nur doof für homosexuelle Beziehungen, also lesbische Beziehungen. Obwohl...
Ja, wieso? Wenn jeder Mann Milchdrüsen hat in seiner Brust, wieso ist das ein Problem für homosexuelle Beziehungen?
Naja, wenn du eine lesbische Beziehung hast und dann müsstest du dir einen Mann besorgen, der dein Kind dann stillt.
So. Ich hatte jetzt an schwule Paare gedacht.
Nee, da ist es gar kein Problem.
Auch prima Arbeitsteilung. Vollziehen.
Ja, aber dann würde man sich vielleicht jemand eine Nanny holen, eine männliche Nanny, und die würde das Kind stillen. Und dann könnte man arbeiten.
Dann sind wir wieder bei dem Ammenprinzip. Was
das würde ich echt gerne mal probieren. Ein anderes Baby an meine Brust halten und gucken, was da passiert. Also
witzig, ne?
wie sehr sind die auf die eigene Muttermilch abonniert und
null.
Wie empfänglich für andere, ne?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du in einer Krise bist oder ich möchte gar nicht wissen, was da in Moria und überall, weißt du, wie sich Frauen da gegenseitig helfen, ich glaube, das ist ein, in Anführungsstrichen, Luxusproblem.
Ja, ich kann im Moment diese Moria-Videos, ich gucke sie jeden Tag und denke jetzt mal, und wie krass das nicht sein kann. Also wie unfassbar, dass da Kinder leben.
Und Kinder auf der Flucht geboren werden.
Ja, Wahnsinn. Ja. Mein Vater ist ja auch noch auf der Flucht geboren worden, in einer Kneipentheke.
Ja.
Und das ist unfassbar, die Vorstellung, wenn man das einmal selber erlebt hat, wie das geht.
Ja, und deswegen sage ich auch immer zu Freundinnen, die in den Kreißsaal gehen, dein Körper weiß, was zu tun ist. Und dein Körper könnte das unter den schlimmsten Bedingungen jetzt erledigen.
Ja.
Mhm. Ne, sei es, dass du in den Graben springen musst auf einer Flucht oder irgendwo auf einem Feld. Weißt du, du würdest das auch dahin kriegen und dein Körper würde es auch dahin kriegen. Deswegen, so, was immer für dich richtig ist, Hausgeburt, Krankenhaus, ohne Hebamme, alles. Weißt du, so, das schafft man schon.
Ja, das schafft man schon. Aber eben so ein Neugeborenes in die Welt zu, also über die ersten Wochen zu schippen.
Das man muss es nicht schaffen, genau.
Man muss es nicht schaffen, aber das unter solchen, also in einem kalten Zelt, fuck, das ist so unvorstellbar.
Die Hölle.
Was da gerade passiert, ja.
So, das heißt, wir haben über die Geburt gesprochen, dann können wir nächstes Mal über den Start als Mama sprechen, oder?
Ja, Stichwort Selbstgespräche. Ich führe sehr viele Selbstgespräche. Verliert jede Kontrolle.
Ja, ich freue mich sehr drauf. Tausend Dank euch beiden.
Danke, tausend Dank.
Es war mir wie immer ein Fest.
Absolut.
Ich muss sagen, Mathilda hat vorzüglich mitgemacht, hat mitgespielt und der Bora auch.
Ja.
Wirklich, sie ist aber, also bin ich ein bisschen stolz, auch akrobatisch, während wir gesprochen haben, geräuschlos aus einer Trage an meine Brust gewandert. Ihr habt es nicht gehört, oder?
Nein. Nee, null.
Wow.
Siehste, super Skills. Tausend Dank, ihr Lieben.
Alles Gute für euch.
Das war die erste Folge von Lass es raus mit Pia, Anna und mir. Ich bin total gespannt, wie euch unser neuer Podcast so gefällt. Ob ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen. Wir würden uns jetzt einfach Pias natürlichem Rhythmus des Mama-Werdens anpassen und somit wäre nächstes Mal das Thema Wochenbett dran. Plus natürlich alles, was uns überhaupt zum Thema Mama-Sein einfällt. Aber schickt uns sehr gerne auch eure Wünsche und Ideen. Wir freuen uns auf alles. Bis ganz bald. Ciao.